So, wir haben hier heute Martin Hanselmann und Johannes Reuter von Football Hautnah und wollen mal über GFL und European League of Football reden. Hallo.
Hallo, grüß dich, Patrick.
GFL hat ja schon angefangen. Da gab es ja im Vorfeld ein bisschen Theater mit den Potsdam Royals. Habt ihr da einen Wasserstand, weil die waren bei uns auch Flop der Woche? Sind die aus dem Flop entfernt oder wissen die das noch nicht?
Was ich weiß, ist, dass sie auf dem Weg der Entfernung des Flops sind. Du sprichst sicherlich die Stadionsituation an, die da ein Problem geworden ist. Aber was jetzt so der Buschfunk in der German Football League an Nachrichten rausbringt, ist, dass das zu einem guten Ende kommt für die Royals.
Gut, dann können wir die da rausnehmen, quasi aus der Flop-Gegend. Wie sieht's denn aus, wo wir gerade bei Potsdam sind, mit der GFL? Ist Potsdam da wieder Favorit und rennen die da so durch? Oder wird das Feld ein bisschen enger oder weiter oder wie?
Naja, ich würde würd es jetzt schon so einschätzen, dass auch im letzten Jahr ja die Dresden Monarchs, die Schwäbisch Hall Unicorns schon Mitfavoriten waren für den German Bowl oder für die deutsche Meisterschaft. Und ich glaube, das ist auch dieses Jahr wieder so, dass es dort schon so ein Rennen gibt. Jetzt hat Kiel sogar Braunschweig geschlagen, damit hat kaum jemand gerechnet. Die Allgäu Comets haben sehr knapp gespielt, zwar verloren, aber knapp gegen die Unicorns, mit nur einem Punkt verloren. Also es sieht so aus, als würde die Liga wirklich näher zusammenrücken und es dann am Ende vielleicht ein ganz, ganz spannendes Playoff-Szenario geben wird.
Okay, das ist Spannung ist immer super. Und gibt es irgendwelche Aufsteiger, die du auf dem Zettel hast, wo du sagst, ey, die könnten da die Wildcard sein? Oder sagst du, guckt mal, dass ihr nicht wieder absteigt?
Also ich würde sagen, dieses Jahr ist es wirklich so, dass du besser guckst, nicht abzusteigen. Also im Süden sind die Kirchdorf Wildcats aufgestiegen. Das ist ja ein traditionelles, also traditionsreiches Team, sehr lange schon. In Kirchdorf wird guter Football gecoacht. Sie haben seit vielen Jahren ein sehr gutes Coaching, aber natürlich von der Infrastruktur sind sie lange nicht wie jetzt Schwäbisch Hall alleine oder auch Braunschweig oder Kiel oder was auch immer. Und ich denke, wenn die den Klassenerhalt schaffen, dann ist es für sie ein ganz, ganz großer Schritt nach vorne. Da würde ich jetzt nicht von Playoffs reden. Ja, so würde ich jetzt mal, also gerade da die Einschätzung machen.
Also das Übliche als Aufsteiger, gucken, dass man nicht mit dem Rücken an die Wand steht.
Genau, also das ist ja immer so die erste Aufgabe als Aufsteiger, wobei man in der Erfahrung schon sagen muss, auch letztes Jahr, Straubing ist ja dann direkt in die Playoffs gekommen, vierter Platz und in die Playoff-Runde. Also das hat man auch immer wieder so als Überraschung. Ich glaube, dieses Jahr ist es wichtig für den Aufsteiger drin zu bleiben und zu sehen, dass er da mal das ein oder andere Spiel gewinnt und gut mitspielt. Dann hat er auch eine Chance, sich zu etablieren in der Liga. Die ist einfach eng.
Hast du denn noch irgendeine Überraschungsmannschaft so im Hut, wo du sagst, passt mir auf die auf, das könnte was werden?
Boah, das ist jetzt echt, das ist jetzt eine gute Frage, weil tatsächlich dieses Jahr habe ich, letztes Jahr war Saarland, dachte ich, das könnte was werden, aber die konsolidieren sich, glaube ich, auch so ein bisschen, was man so hört. Ravensburg ist jetzt so wieder mit drin, im Norden die Rebels. Die Rebels sind immer für die Überraschung gut. Also Berlin wäre so eine Sache, wo ich sage, die Rebels, die haben schon seit Jahren, tauchen die plötzlich mal aus dem Nichts auf und spielen eine richtig gute Saison und dann spielen sie wieder 2-3 Jahre im Mittelfeld mit. Also wenn du mich das so fragst, Patrick, dann würde ich wirklich sagen, die Rebels wären so eine Mannschaft, denen ich da immer viel zutraue.
Also der übliche Überraschungsgast sozusagen.
Der übliche Überraschungsgast, ja.
Football Hautnah, lass uns mal kurz darüber reden, vielleicht mit Johannes. Was ist das für ein Podcast-Projekt? Da geht es ja um mehr als die NFL, sage ich mal, das Große. Was macht ihr da in diesem Podcast?
Genau, also wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht der nächste NFL-Podcast sein, weil ich glaube, da gibt es schon genügend auf dem Markt. Und Wir wollen da eigentlich über alle Themen sprechen. Das Projekt hat damals angefangen, als Martin bei der Stuttgart Search in der ELF Headcoach war. Und da wollten wir wirklich dann die Leute hautnah mitnehmen, was so ein Headcoach-Alltag da so alles mit sich bringt. Und das wurde auch viel angenommen. Wir hatten dann viele Hörer in Süddeutschland, natürlich auch im Stuttgarter Raum. Und jetzt in den letzten eineinhalb Jahren hat sich es dann mehr so hinentwickelt, dass wir einfach über die Themen sprechen, was auch Martin dann beschäftigt, was er auch so aus seinem Netzwerk so ein bisschen mitbekommt. Und wir besprechen ELF, GFL, auch während der NFL-Saison, NFL-Themen, die so anstehen oder was Martin da gerade begeistert, welche Quarterbacks auch mal in der NFL spannend sind, wo er sagt, boah, die würden in sein Spielsystem passen. Und haben auch immer wieder mal spannende Interviewgäste aus der NFL auch mit dabei, weil ja Martin seinen über 30 Jahren Erfahrung, Headcoach-Erfahrung in Deutschland auch schon viel gesehen hat und erlebt hat und hat ja unter anderem Mark Nisotscha auch mit ans College mitbegleitet und auch immer wieder haut nach, der kommt ja bei uns aus der Gegend, aus Rodenburg ob der Tauber, aus der Ecke und da haben wir immer wieder spannende Interviewgäste auch bei uns im Podcast und ich für mich finde es immer spannend, weil ich habe selbst nie Football gespielt, bin ein Fan und kann da echt viel lernen und mitnehmen, auch für den Alltag, was so gewisse Dinge anbelangt. So, wie wird ein Sportler erfolgreich? Was macht der? Disziplin, auch gewisse, vielleicht auch mal Atemtechniken oder Meditationstechniken, um fokussiert und klar zu bleiben. Und über all diese Themen sprechen wir und uns hören Fans und uns hören Spieler, uns hören Coaches, Headcoaches und jeder nimmt was für sich mit. Ja.
Von mir als Fan, sprecht ihr auch über Canadian Football? Oder nur über American Football?
Also wir haben in der vorletzten Folge, glaube zufällig, Martin, ne, haben wir sogar über die CFL auch gesprochen, was es ausmacht, ob es vielleicht auch interessant ist für Spieler jetzt aus Deutschland vielleicht zu sagen, ja, ich habe den Fokus mal auf die CFL, auf die Canadian Football League, anstatt auf die NFL, ja.
Ja, dann habt ihr mich schon mal als Fan sozusagen. Wo wir gerade bei Canadian Football sind, lass uns doch mal über die ELF-Saison reden. Da sind ja viele dann doch über den Draft von der European League Football doch in CFL-Nähe gekommen. Und da ist ja jetzt noch ein bisschen Wechseltheater sozusagen, bevor es losgeht, weil man muss die Leute hier ersetzen, die jetzt irgendwo in Saskatchewan rumlaufen und so weiter. Wie sieht's denn da nächste Saison aus? Die Saison fängt nächste Woche an mit einem Knaller in Aachen, in Köln gegen Rheinfire und ja, und alle anderen. Und es gibt ein neues Team. Wie sieht's denn da aus?
Ja, also was man eben so hört, würde ich mal sagen, und was mir zu Ohren kommt, ist, dass die Mannschaften natürlich gut aufgestellt sind jetzt. Die sind alle in der Vorbereitung. Wenn ich mit Coach, also Trainerkollegen spreche, dann machen die jetzt ihre Camps, sind voll darauf fokussiert, dass es jetzt dann losgeht. Ich glaube, dass es eine spannende Saison wird und wir alle sind gespannt, also auch ich bin gespannt, wann sich die ersten absetzen nach oben hin, wann man erkennen kann, okay, in welche Richtung geht's. Also ich finde, es sind dieses Jahr sehr viele Unbekannte, die aber überraschen können. Also die Ravens zum Beispiel jetzt im Jahr 2, die machen, also man das, was man sieht, ne, was so offensichtlich ist, eine gute Arbeit, haben sehr gut rekrutiert, sind auch gut im Training, was man hört. Denke Galaxy, Rheinfire, Search, das sind alles Mannschaften oder auch die Hamburger, die wissen, worauf es ankommt, die machen da ihre Sachen, genauso wie auch die Panthers. Neu sicherlich ist Madrid, da darf man gespannt sein. Man weiß, dass Paris gut rekrutiert hat, dass Paris auch eine Mannschaft sein kann, die wirklich überraschen kann dieses Jahr. Also da ist alles gemischt drin. Was ich jetzt wenig weiß, muss ich sagen, ist Mailand, ist Ungarn. Das sind so zwei Teams, von denen ich jetzt gar nicht viel gehört habe und man nicht viel weiß, was da jetzt passiert. Umbruch in Innsbruck, auch interessant, ne? Wird auch eine spannende Geschichte.
Wird es dieses Jahr eine allgemein smoothere Saison oder so ein ähnliches kleines Chaos wie letztes Jahr?
Das hängt ganz und gar alleine von der finanziellen Ausstattung der Liga ab. Also wenn die Liga es geschafft hat, sich finanziell zu konsolidieren, dann wird es eine smoothe Saison, denke ich. Dann ist es auch nicht so wichtig, wie viel Zuschauer man jetzt wo hat. Wenn man aber finanziell da irgendwo mal ein bisschen was hängt, dann glaube ich, dann kann es ganz schnell auch ein Problem geben, wieder beim ein oder anderen Team. Es sind da große Unterschiede, glaube ich, und das, was man hört, gibt es ganz große Unterschiede. Die einen Mannschaften sind finanziell sehr gut aufgestellt, andere dagegen weniger. Da muss die Liga vielleicht aushelfen. Das sind Dinge, die, also da habe ich auch keine Einblicke. Aber wie das überall im Sport ist, ist es einfach abhängig von dem, wie die finanzielle Situation aussieht bei den einzelnen Teams.
Wie siehst du das denn? Wird denn diese Saison wieder ein Team durchmarschieren? Und wird es vielleicht wieder Ryan Fire sein? Oder siehst du da jemand anders, der da durchmarschiert? Oder vielleicht ein ganz enges Ding am Ende?
Das ist schwer zu sagen. Also es ist jetzt aber reines Gefühl. Das kann ich jetzt nicht festmachen an Fakten. Aber vom Gefühl her ist natürlich der Trainerstab ich glaube, die haben mindestens drei oder vier Vollzeittrainer, ist natürlich Ryan Fire da schon ein bisschen im Vorteil, weil sie einfach dann mehr Zeit da investieren können. Andere Teams weniger. Die Einkaufspolitik von Ryan Fire war sehr gut. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Ryan Fire wieder ganz vorne mitspielt. Und da werden wir sicherlich dann am Wochenende, wenn sie gegen Köln spielen, so mal den ersten Gradmesser sehen. Da müssen wir erstmal rausfinden, okay, wie sieht es denn aus? Köln muss wahrscheinlich ein bisschen nachlegen zum letzten Jahr. Die müssen da schon noch eine Schippe auflegen. Und da sehen wir zumindest mal, was da ist. Aber grundsätzlich mal glaube ich nicht, dass Ryan Fire so einfach durchmarschieren kann. Da gibt es schon Search, Ravens, Paris, und auch Wien, die wir also nicht von der Liste streichen sollten und nicht vergessen sollten, die da sicherlich auch ein Wörtchen mitreden wollen.
Hast du irgendeinen Spieler, der A, so gut ist, dass du ihn sofort nennen würdest, wenn du über die Liga sprichst, und B, einen, wo du sagst, ey, passt mir auf den auf, das ist so der Sleeper-Pick?
Nee. Also muss ich sagen, nee. Weil ich vielleicht das Recruiting auch, ich habe da keinen anderen Ansatz, es ist einfach ein ganz normaler Coaching-Ansatz, aber ich kenne jetzt die Spieler zu wenig. Wir versuchen ja doch immer, dass wir ich versuche immer auch Charakter mit einzubinden, und da kenne ich die Spieler jetzt zu wenig. Jetzt spielerisch muss ich sagen, wenn ich jetzt rein das auf Spielerische runterbreche, würde ich jetzt auch den Wide Receiver Regler aus, der jetzt von Frankfurt nach München gegangen ist, also der ja auch ein Münchner Kid ist, den würde ich jetzt direkt rekrutieren. Also dem seine Spielweise, die begeistert mich seit ein paar Jahren. Der hat eine Size, der hat einen Frame, ich kenne ihn jetzt gar nicht, also ich kenne ihn persönlich nicht, kann also nicht sagen, wie spielintelligent er ist, aber das, was man sieht auf Videos, das ist schon, also das finde ich beeindruckend. Für einen nationalen Spieler ist es eine sehr beeindruckende Leistung, und da muss ich sagen, ohne ihn jetzt zu kennen, rein vom Video würde ich sagen, den möchte ich auf alle Fälle haben.
Okay, dann passen wir da mal ein bisschen auf, ob der öfters mal im Fernsehen auftaucht, und wir uns denken, okay, der Mann ist gut, der Martin hat gesagt, der ist gut, der ist auf jeden Fall gut.
Den finde ich wirklich begeisternd. Ich habe das jetzt alles nur gehört, der ist wohl aus beruflichen Gründen zurück nach München. Dann muss man jetzt natürlich, ohne jetzt gleich sagen zu wollen, das klappt nicht, aber dann kann es natürlich auch sein, dass er sagt, du, die berufliche Karriere ist mir jetzt wichtiger als die sportliche Karriere. Man muss mir verzeihen, wenn er dann vielleicht doch nicht so performt vielleicht. Aber die letzten Jahre, muss ich sagen, der war echt auch immer auf der Liste, den man immer beobachtet hat. Den habe ich immer beobachtet, und wenn er gespielt hat, dann fand ich das einfach immer toll.
Was sagst du denn zu Jacob Sullivan, Martin, der jetzt von der Galaxy nach Berlin Thunder gewechselt ist? Na, wird man den sehen, oder braucht er ein bisschen, um sich da zurechtzufinden?
Also ich glaube, dass der Jacob ein bisschen braucht, um sich in Berlin zu finden, weil in Frankfurt alles um ihn herum, nach der Meisterschaft natürlich, nach dem ersten Bowl-Sieg, da ist vieles um ihn herum gebaut worden. Und in Berlin, also ich so wie ich die ELF kenne, ist man noch nicht in der Lage, dass du sagst, okay, ich hole mir jetzt einen Sullivan und baue da drum herum. Sondern auch die müssen ja Spieler rekrutieren, die kommen. Also ich kann nicht hergehen und kann sagen, das mache ich so und so. Also wenn wir jetzt mal den Vergleich ziehen, der natürlich hinkt, aber veranschaulicht sehen wir mal, der Brady geht nach Tampa. Und dann hat man dort eine Mannschaft um den Tom Brady herum gebastelt, die genau die Waffen, die Möglichkeiten erzeugt hat, damit er Tom Brady performen kann. Und der Jacob kann ja auch nur dann performen, wenn das für ihn alles passt. Da geht es vor allem mal um die Offensive Line, die ihm eine Chance geben muss, dass er sein Spiel aufziehen kann. Wenn das Berlin gemacht hat, dann ja, dann sollten wir auf ihn achten. Wenn das jetzt der normale Weg ist, dass man sagt, hey, pass auf, wir haben hier schon mal 5 Starter in der Offensive Line, der spielt schon seit Jahren hier, der macht das und das und da holen wir da noch einen und haben da noch einen geholt. Wir haben jetzt da 12 Offense-Liner und die spielen da für dich. Aber wir sind Average-Players, die sind halt da, weil wir nicht mehr bezahlen konnten oder sonst irgendwas. Dann muss der Jacob erstmal da reinkommen in das ganze System und muss sich da einfinden. Und dann kann es ein bisschen dauern. So würde ich es jetzt mal darstellen.
Ja, es war ja einer der, sag ich mal, Blockbuster-Trades der Offseason.
Ja, ja.
Da gibt es ja noch ein paar andere, wie Robitaille, der jetzt in Ungarn spielt. Kann der Ungarn über so knapp unter Durchschnitt raushelfen? Oder ist der halt dann nur ein Receiver, der da rumläuft?
Nee, das ist der To-Go-Guy, würde ich mal sagen, dann in Ungarn. Und wird sicherlich die Anspielstation Nummer 1 sein für den Quarterback, die er da hat. Den Move habe ich nicht verstanden, muss ich sagen. Warum er das gemacht hat, das entzieht sich meiner Kenntnis, dass so ein Spieler das macht. Ich meine, vielleicht ist er satt, dass er einfach sagt, du, ich habe schon das und das erlebt, ich habe das gemacht und will jetzt mal was ganz Neues haben. Das kann ja sein. Es wird auf alle Fälle den Enthroners helfen. Da bin ich mir sicher. Das wird ihnen auf alle Fälle helfen. Und nicht nur beim Spiel, also nicht nur in den Games, sondern auch im Training, weil es eine ganz andere Trainingsqualität mitbringt, wenn du so jemanden hast. Ne? Da ist Competition vorprogrammiert, und zwar bei jedem Practice.
Wo wir über Qualität reden, wird denn dieses, ja, alle Spitzenteams spielen ja diese Saison nicht komplett zu Hause, sondern spielen ja Rheinfire in Oberhausen und Köln mal in Aachen. Hamburg spielt eigentlich gar nicht in seinem Heimatstadion, sondern immer woanders und sogar in Kroatien. Wird das irgendwelchen Einfluss haben oder sagst du, ist egal?
Also sportlich hat es auf alle Fälle einen Einfluss. Du versuchst ja als Trainer den Spielern immer Routinen zu ermöglichen. Und das heißt, jetzt fehlt dir das Heimstadion. Also jedes Heimspiel ist eine Routine. Jedes Heimspiel musst du den Spielern nicht vorher das Stadion zeigen. Da musst du nicht sagen, hey, pass auf, wir gehen dahin. Und wenn es nur der, also jetzt mal ganz übertrieben, aber veranschaulicht, der Gang zur Toilette ist, dass du weißt, wie viel Zeit du einplanst. Also die Spieler wissen ja bei allen Heimspielen, ich brauche so und so lange. Sie wissen, welche Fans wo sitzen. Sie wissen, also dieses Gefühl von heimisch, von Dasein, ist jetzt aus sportlicher Sicht für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und für Hamburg ist jedes Spiel ein Auswärtsspiel. Und das macht es natürlich komplizierter, weil du alles neu aufstellen musst. Die Zeitpläne, die du vor dem, also Pre-Game-Schedule ist vielleicht anders, weil du einfach sagen musst, okay, da brauchst du mehr Zeit. Und du versuchst ja Spieler immer in eine Routine zu bekommen, ob das in ihren Bewegungen ist, wenn wir jetzt mal in das rein Sporttechnische gehen, versuchst du natürlich auch da Routinen zu erarbeiten und zu produzieren, und die fehlen da halt extrem. Und das ist natürlich schade, und das hat sportlich, kann das schon Auswirkungen haben. Wenn ich jetzt mal ein Stück weiter denke, ist es, also warum es gemacht wird, kann ich nicht sagen. Vielleicht hat es wirklich mit der EM zu tun, dass eben manche Stadien nicht verfügbar sind. Vielleicht hat es damit zu tun, dass man sagt, wir wollen jetzt mal die größeren Stadien ausprobieren, ob es ein Kick ist, kriegen wir da mehr Zuschauer. Da bin ich jetzt als Betriebswirt eher, würde ich sagen, naja, das musst du dann aber über 3 Jahre ausprobieren, weil das kann mal ein Hype sein, das kann aber im nächsten Jahr passieren, dass du draufzahlst bei so einem Stadion. Die kosten ja auch 2,50 Euro. Da bin ich vielleicht da bin ich zu sehr Franke und zu konservativ. Ich würde halt sagen, jetzt füllen wir erstmal unsere eigenen Stadien, und wenn wir die gefüllt haben, dann machen wir den nächsten Schritt. Aber so bin ich gestrickt. Das kann man heutzutage vielleicht auch mal ganz anders sehen.
Risiko, Finanzielles und so weiter. Die ELF wird ja irgendwie kritisch beäugt und als teilweise als Niedergang des Footballs in Deutschland gesehen und so weiter. Andere denken wieder, das befruchtet sich gegenseitig, GFL und ELF, und die sollen lieber miteinander arbeiten als gegeneinander. Wie seht ihr das? Also ist das wichtig für Football, dass es jetzt diese quasi zwei Ligen gibt und tatsächlich gut füreinander? Oder ist es tatsächlich der Untergang des Footballs in Deutschland?
Johannes, fang du mal an.
Soll ich mal anfangen? Also ich sehe es jetzt nicht als Untergang. Wir diskutieren das auch regelmäßig bei uns im Podcast dann so das Thema, weil es ja doch immer wieder hochkommt. Ich meine, die ELF ist jetzt da. Sie ist jetzt in der vierten Saison, hat auch ihre Berechtigung deswegen. Und da wird Martin, denke ich mal, noch drauf eingehen, weil er ja mehr aus dem Vereins-Football-Bereich ja auch kommt. Es wurde... Das, was die ELF macht, hat die GFL nie hinbekommen bis dahin. Und jetzt merkt man auch, dass sich bei der GFL etwas verändert. Wo es dann eben schwieriger wird, das besprechen wir auch immer wieder mal so, Thema O-Liner, haben wirklich also ELF und GFL-Mannschaften gibt es genügend gute O-Liner, um auch den Quarterback beschützen zu können. Und da wird es dann, finde ich, ein bisschen schwieriger. Es ist natürlich schon auch, du hast viel mehr hochklassige Vereine, die auch Sponsoren suchen. Du nimmst dir gegenseitig die Gelder dann auch irgendwo weg, wobei die ELF nochmal andere Sponsoren jetzt abschöpft, teilweise wie jetzt die GFL bisher. Bei der ELF, es gab jetzt schon mit den Leipzig Kings auch eine Mannschaft, die dann leider Insolvenz gegangen ist. Das wünscht man keiner. Die müssen sich natürlich anders finanzieren als Franchise wie als eine Vereinsmannschaft. Und das macht es natürlich dann spannend. Ich glaube, wir wären jetzt in dem Zustand, wenn jetzt morgen die ELF aus irgendeinem Grund, was jetzt keiner von uns möchte, weg wäre. Das wäre auch ein großer Rückschritt für die GFL erstmal, also für den Football allgemein und uns in unserem Podcast. Es geht immer um Football, es geht um die Spieler vor allem. Martin begleitet auch viele jüngere Spieler mittlerweile mit der German Football Academy, bei der er da Spieler auch versucht, an die Highschool und ans College zu bringen. Und es geht immer um den Football an sich und da ist es schon gut, finde ich, in Summe. Und auf die Details darf der Martin jetzt mal noch eingehen, wie es er als Head Coach sieht und als langjähriger Begleiter dieser GFL und ELF-Story jetzt.
Dass sowas kritisch gesehen wird, man hat damals die NFL Europe auch kritisch gesehen. Man hat dann die Football League of Europe, die der Axel Gerner damals gemacht hatte, kritisch gesehen. Also ich war ja auch mal Funktionär oder bin ja auch im Verband tätig. Und wie der Johannes sagte, bin ich natürlich ein Verbandskind. Aber man sollte vor allem eins sagen, der Patrick Esume hatte eine Vision. Und das war eine sehr positive Vision. Der AFVD konnte oder wollte zu diesem Zeitpunkt das nie verändern. Und auch mich hat der Patrick damals überzeugt, weil einfach der AFVD, also der Deutsche Footballverband, den Football nicht mehr weiterentwickelt hatte. Und das war ein Stillstand von über 10 Jahren. Da könnte ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, was ich alles versucht habe und gemacht habe, was andere versucht haben zu tun. Und man muss einfach, oder ich sage da ganz klar und auch ganz offen, die European League of Football gibt es, weil der Verband über 10 Jahre hinweg geschlafen hat und nichts mehr gemacht hat. So wie man das immer sagt, einfach feist und fett da gesessen ist und gesagt hat, mir kann da keiner, ich bin beim DOSB und dann war der Aufschrei natürlich groß, dass dann jemand gesagt hat, naja gut, dann mache ich selber was. Das war mal die erste Geschichte. Jetzt hat sich im Verband natürlich schon einiges getan und man ist auf einem neuen Weg. Vor kurzem hatte ich mich mit einem früheren Kollegen unterhalten und der sagte schon, ja, die GFL hat jetzt schon Schaden genommen durch die ELF. Also qualitativ hat sie Schaden genommen und das, glaube ich, ist schon auch so. Das kann man so sagen, wobei ich immer noch der Meinung bin, dass gerade die ersten Mannschaften, also Potsdam, die Unicorns oder auch Dresden, auch die könnten auch in der ELF spielen. Da wäre, glaube ich, der Unterschied nicht so groß und hat sie gravierend, die könnten da locker mitspielen. Aber es hat sich da was getan und die Spieler teilen sich auf. Die Spieler und die Trainer gehen natürlich auch dorthin, wo sie eine Competition sehen, wo sie jetzt die öffentliche Aufmerksamkeit bekommen. Das ist ganz klar. Man kann natürlich auch immer sagen, der Verband, der besteht und der wird in 10, 20 Jahren noch bestehen, weil es das deutsche Sportsystem ist, weil es eine Sportkultur ist, die bei uns gewachsen ist. Und das, was die ELF betreibt, ist eine Kultur, die aus den USA kommt, eben Sport als Entertainment-Gesellschaft aufzubauen, ein Profit-Center daraus zu machen. Und in unserer Kultur ist Sport eben erstmal nicht unbedingt auf Profit ausgelegt, sondern wir haben andere Werte darin gesehen. Aber wenn wir auch die Fußballliga beobachten, wissen wir, ohne Geld geht halt auch nichts. Also wenn wir nicht irgendwann hergehen und sagen, hey, das müssen wir aber schon ein bisschen mehr in so eine profitable Angelegenheit bringen, wird nichts passieren. Aus diesem Grunde befruchten sich beide meiner Meinung nach. Man muss auf beiden Seiten aufpassen. Die GFL muss aufpassen, dass sie sich, oder die nationalen Verbände, da will ich jetzt mal gar nicht den einen Verband sagen, dass sie sich hinsetzen und sagen, ja, aber die machen keine Jugendarbeit und wir müssen die Arbeit machen, aber ist uns egal, wir warten, bis die weg sind, weil uns gibt's, denn wir sind in einer Struktur, in einer Sport- und Verbandsstruktur, die eben fest gewachsen ist, und die anderen müssen aufpassen, dass sie nicht in die Insolvenz rutschen. Jetzt muss ich aber sagen, die ELF hat natürlich dann dadurch, durch diesen Druck, den sie haben, bestimmt mehr Energie bereitgestellt, um dann vorwärts zu kommen, weil insolvent gehen will keiner von denen, da bin ich mir sicher. Also rennen sie auch mehr. Und wenn man beobachtet, wie viel Geld die ELF, ob es reicht oder nicht, sei mal dahingestellt, aber wie viel Geld die plötzlich auf den Markt bringt, dann muss man schon auch die Frage stellen, das Geld und die Fans waren ja auch vorher da. Warum ist da nichts passiert? Und das meine ich mit, der Verband hat geschlafen, der hat es nicht gemacht. Und jetzt gibt es die beiden Ligen, die leben nebeneinander her. Ich würde mir wünschen, sie würden irgendwann mal kombinen, wobei das jetzt eben schwierig ist, weil es das eine nationale Angelegenheit ist und das andere eine internationale Angelegenheit. Da kann ich mir nur vorstellen, dass es weiterhin nationale Ligen gibt und man dann eben auch einen internationalen Wettbewerb auslotet, so wie es im Fußball halt auch ist. Ob das dann die Champions League ist oder was auch immer, das ist, sei mal dahingestellt, aber das fände ich eben den schönsten Weg für alle im Football Beteiligten.
Ja, das hört sich doch positiv an als dieses Schwarz und Weiß, was wir sonst immer hören und lesen. Ich hoffe, dass deine Tipps oder eure Tipps wegen der GFL und der ELF diese Saison wahr werden und wir uns im Zweifelsfall nochmal wiedersehen, kurz vor den Finals sozusagen, weil das ist ja ungefähr zeitgleich. Da können wir quasi Finalwochen einleiten und mal darüber reden, ob wir doch recht gehabt haben oder ob wir uns das hätten auch würfeln können.
Nein, würfeln. Würfeln tun wir es nicht, Patrick. Ja, vielen Dank an dich auf alle Fälle.